SWR 2 Forum.
Der verdrängte Krieg. Ist Syrien ein hoffnungsloser Fall? Am Mikrofon ist Martin Durm. Vor genau 10 Jahren begannen in der syrischen Provinzstadt Dara die Proteste gegen das Assad-Regime. Ein paar Jugendliche hatten regierungskritische Graffitis auf eine Hauswand gesprüht. Ein bisschen aus Jux, ein bisschen aus Rebellion. Es war ja die Blütezeit des arabischen Frühlings. Aber das genügt in einer Diktatur, um die Geheimdienste, die Polizei, am Ende auch die Armee gegen das eigene Volk zu mobilisieren. 500.000 Menschen sind seitdem im syrischen Krieg ums Leben gekommen, 13 Millionen im Land und außerhalb auf der Flucht. Nur Bashar al-Assad, der ist immer noch da. Er hat den Krieg letztendlich auch gewonnen. Zumal man sich in der westlichen Welt nicht mehr mit Syrien, sondern nur noch mit Corona befasst und irgendwie auch nichts mehr wissen will von dieser syrischen Katastrophe. Wie konnte es so weit kommen und wie soll man jetzt umgehen mit Assad und mit seinem Regime? Darüber reden wir mit Christine Hellberg. Sie ist Journalistin mit dem Spezialgebiet Syrien. Sie hat dort viele Jahre gelebt. Mit Dr. Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik, auch er ein ausgewiesener Syrienkenner. Und mit dem Spiegel-Korrespondenten Christoph Reuter, der den Krieg in Syrien von Anfang an und aus nächster Nähe erlebt hat, Herr Reuter. Sie haben viele persönliche Kontakte ins Land. Wie nehmen die Leute nun diesen furchtbaren 10. Jahrestag wahr?
Wir haben Leute, die wir kennen, in den verschiedenen Kontrollzonen, wenn man so will, gefragt, in dem Bereich unter Assad, unter den Kurden, unter den letzten Rebellen, was hofft ihr für die Zukunft? Und das Irre war, dass die einen sagten, wir hoffen, dass die Türken bleiben, die anderen sagten, wir hoffen, dass die Amerikaner bleiben und die in Damaskus sagten, wir hoffen, dass die Russen sich gegen die Iraner durchsetzen. Aber niemand hat mehr irgendetwas von Syrien gesagt. Es war gespenstisch.
Das heißt, viele ihrer Gesprächspartner haben Syrien, so wie es war, im Grunde abgeschrieben, aufgegeben?
Für ihre unmittelbare Lebensperspektive ja. Ich habe nachgefragt, aber was ist mit Syrien? Und die sagten, weißt du, wenn deine Familie kurz davor ist zu verhungern, wenn du nicht weißt, wie kommen wir über diesen Winter, dann interessiert dich das Schicksal Syriens nur noch am Rande.
Herr Reuter, Sie waren insgesamt seit Kriegsausbruch etwa 2 Dutzend Mal in Syrien unterwegs gewesen. Gibt es eine Szene, ein Bild, in dem sich die ganze Tragödie für Sie verdichtet?
Ganz, ganz viele, aber was mir im Gedächtnis geblieben ist, gerade wenn man hierzulande das so leichtherzig abgetan hat, ja, das sind doch alles nur Radikale und was wollen die überhaupt? Wir waren im August vor 10 Jahren in Homs, dieser relativ blassen, riesigen Stadt in Zentralsyrien, auf einer Demonstration, wo klar war, wenn die Sicherheitskräfte kommen, werden sie das Feuer eröffnen. Und es war die Lebensentscheidung, stehe ich in der Mitte der Straße oder stehe ich am Rand oder stehe ich in den Vorgärten oder in den dunklen kleinen Gassen, weil dann hätte man die größere Chance, davon zu kommen. Und dieses Gefühl, traue ich mich, in die Mitte der Straße zu gehen, wo die Jungen standen, oder bleibe ich wie die Familienväter mit ihren kleinen Kindern am Rand, das zu erleben, was das heißt, gegen eine Diktatur aufzustehen, die überhaupt keine Probleme darin hat, einen umzubringen. Das war sehr, 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 sehr eindrücklich, weil Menschen haben das ja über Jahre durchgehalten.
Frau Hellberg, auch Sie haben enge Verbindungen nach Syrien. Sie haben dort viele Jahre gelebt. Was ist eigentlich aus der Hoffnung geworden, die so viele Syrer haben, die womöglich auch Sie haben, irgendwann wieder zurück nach Damaskus zu können?
Das ist ein ferner Traum geworden für ganz viele Syrer, die das Land verlassen mussten. Es leben inzwischen mehr Syrer im Exil als innerhalb des Landes. 24 Millionen Syrer haben Syrien verlassen, nicht nur durch diesen Krieg, auch schon im Laufe des 20. Jahrhunderts. Und 16 Millionen sind es noch im Land. Also diejenigen, die etwa in Europa leben, haben ja 2 wichtige Dinge für sich erreicht. Sie sind erstens in Sicherheit und sie können ihre Kinder zur Schule schicken. Das waren ja die Hauptmotive, dieses Land zu verlassen. Und für die ist eine Rückkehr ein sehr ferner Traum, weil es in der jetzigen Situation einfach zu unsicher wäre.
Wie kommen die Leute, die in Syrien leben, wie kommen die heute damit zurecht, dass der Aufstand gescheitert ist? Haben sie resigniert? Haben sie kapituliert?
Die allermeisten Syrer sind mit Überleben beschäftigt. Die denken nicht viel nach. Die sind verzweifelt. Und zwar egal in welchem dieser Gebiete. Das Land ist ja zerfallen. Auch in den vom Regime kontrollierten Gebieten stehen sie stundenlang an für Brot. Sie können die Lebensmittel nicht mehr bezahlen wegen dieser Inflation. Sie ducken sich weg, sie machen sich klein, sie hoffen nicht verhaftet zu werden. In Idlib, im Nordwesten des Landes, sitzen 1,5 Millionen Menschen in improvisierten Lagern entlang der Grenze zur Türkei. Die versinken im Matsch mit ihren Zelten und die Eltern wissen nicht, wie sie ihre Kinder ernähren sollen, geschweige denn zur Schule schicken sollen. Und dann haben sie den Nordosten, kurdisch kontrolliert, 1/3 des Landes. Dort fürchten die Menschen weitere Angriffe von der Türkei und sie fürchten sich auch vor dem IS, dem sogenannten Islamischen Staat, der dort ja wieder erstarkt. Also egal, wo sie hinschauen, die Menschen haben keine Zeit, über Revolution nachzudenken. Die sind einfach nur frustriert. Manchmal regt sich Widerstand, auch unter loyalen Leuten, interessanterweise Assad-Anhänger, die mal ihre Wut auf den sozialen Medien äußern. Und dann werden diese Leute auch sehr schnell verhaftet. Das zeigt eben, auch das Assad-Regime ist einigermaßen nervös.
Herr Steinbeck, Sie haben als Islamwissenschaftler in früheren Zeiten in Damaskus studiert. Was glauben Sie, haben diese 10 Jahre Krieg noch etwas übrig gelassen von dem Syrien, das Sie mal kannten und erlebt haben?
Ja, natürlich, alleine physisch. Teile des Landes sind zerstört, aber es sind eben nur Teile. Aber die Beschreibung von Frau Hellberg ist natürlich richtig, dass selbst in den Regimegebieten aufgrund der Wirtschaftskrise, die das Land mit ganz voller Wucht Ende 2019 erfasst hat, die Lebensverhältnisse katastrophal sind. Es wird, selbst wenn ich mir wünsche, demnächst einmal wieder nach Syrien zu kommen, es wird ja das Wiedersehen mit einem ruinierten Land sein, physisch, wirtschaftlich, wahrscheinlich auch moralisch. Und ja, wahrscheinlich ist das noch der schlimmste Aspekt an dem Ganzen, dass das alte Syrien moralisch verschwunden ist.
Hat es das überhaupt gegeben, das alte Syrien? Das war ja letztendlich immer das Syrien des Assad-Clans gewesen. Es war der Vater von Bashar el-Assad, Hafiz el-Assad, der das Land ja auch unter einer fürchterlichen Knute-Diktatur hielt.
Ja, aber jenseits der politischen Verhältnisse und der militärischen Verhältnisse im Land war es sehr, sehr lebenswert. Die Syrer sind ganz wunderbare Leute, ganz unabhängig davon, welcher Ethnie oder welcher Konfession sie angehören und ganz unabhängig davon, in welchem Landesteil sie gelebt haben. Und das ist tatsächlich in den letzten 10 Jahren zerstört worden. Und da hat sich dramatisch etwas geändert. Und ich glaube, die Zahlen, die Frau Hellberg genannt hat, die muss man immer mal wieder Revue passieren lassen. Zu Beginn des Aufstands hatten wir es so etwa mit 24 Millionen Syrern im Land zu tun. Heute sind es noch 16 Millionen. Und von denen sind dann wiederum noch einige Millionen auf der Flucht. Das ist natürlich nichts, was in irgendeiner Weise in Monaten oder in Jahren zu reparieren ist. Das alte Syrien ist tatsächlich verschwunden und ein neues Syrien, das wieder lebenswert ist, wird, wenn überhaupt, dann erst in einigen Jahrzehnten wieder entstehen können. Und ich würde auch sagen, das wird nur dann entstehen können, wenn Bashar al-Assad und seine Familie abgetreten sind.
Herr Reuter, als es damals losging, im März 2011 mit Demonstrationen in syrischen Städten mit den ersten Toten und als das Regime dann brutal zurückschlug, hatten Sie den Protestierenden damals eine Chance gegeben, eine reelle Chance, ihre Forderungen nach Reformen umzusetzen?
Naja, es ging ja noch gar nicht um den Umsturz am Anfang. Es ging darum, dass die Leute die Korruption leid waren, dass sie es leid waren, dass einige sehr reich wurden auf Kosten des gesamten Restes der Bevölkerung, dass selbst die Taxifahrer an der Service-Taxi-Station sagten, ja, der irgendwie Verbindung hat zu seinem Schwippschwager vom Geheimdienst, der darf sich in der Schlange immer vordrängeln. Leute waren es leid, diese Zweiklassengesellschaft zu erleben. Es ging noch nicht um den kompletten Umsturz. Und das war etwas, wo wir dachten, naja, das funktioniert in Jordanien, das funktioniert in Saudi-Arabien. Wenn die Mächtigen ein bisschen nachgeben, dann würde der Rest der Bevölkerung die Stabilität und die Ruhe und auch das sozusagen kleine private Glück, das Guido Steinberg gerade beschrieben hat, nicht leichtfertig preisgeben wollen. Und dass es wirklich ein solches Gleis der Gewalt geben würde, dass einfach immer nur auf Demonstranten geschossen wird, dass sie verhaftet werden, dass es nichts gibt, um ihnen irgendwie entgegenzukommen, das war etwas, mir fehlte einfach die Lebenserfahrung. Man konnte das nachlesen, dass Hafez al-Assad immer so reagiert hat, lieber das Land zerstören als die Macht preisgeben. Aber wir haben auch erst eine Weile gebraucht, um zu verstehen, warum die Mächtigen, warum dieses Regime so handelt. Und irgendwann dann 2012 war es auch zu spät, diesen Pfad wieder zu verlassen. Wenn man zu viele umgebracht hat, kann man schlecht sagen, Schwamm drüber, jetzt lass uns doch mal reden.
Frau Helleberg. Wir haben wahrscheinlich auch zu spät wirklich verstanden, was dieses Regime ausmacht und wie es aufgebaut ist. Denn es gibt ja große Unterschiede, gerade zu Ägypten oder auch Tunesien, wo das viel schneller ging. Denn dieses Regime hat ja eigentlich den gesamten staatlichen Apparat für sich vereinnahmt. Also sämtliche Institutionen dienen in Syrien dem Machterhalt, ob das die Armee ist, ob das die Justiz ist, ob das die Verwaltung ist oder eben die Geheimdienste. Und das bedeutet, dass dieses Regime eigentlich per se reformunfähig ist. Assad kann nicht die Geheimdienste auflösen, denn seine Macht beruht auf Angst. Wenn die Leute keine Angst mehr vor Verhaftung haben, dann wird dieses Regime sehr schnell zusammenbrechen. Und seine Macht beruht auch vor allem auf diesem mafiös organisierten Staat, also die Geschäftsverbindungen zwischen Privatwirtschaft und dem Regime, dieses sehr enge Netzwerk, bei dem sich alle Seiten bereichern, ob auf staatlicher Seite oder eben auf privatwirtschaftlicher Seite, auch das bricht ihm jetzt ja zunehmend das Genick, denn er kann diese Wirtschaftskrise nicht lösen, weil alle, die dort beteiligt waren, ihn an der Macht zu halten, nun ihren Tribut einfordern und sagen, wir wollen uns weiter bereichern, wir können aber leider die Bevölkerung nicht weiter auspressen, sondern wir suchen uns noch dort was, wo wir was kriegen können. Und das bedeutet, dass dieses Land auch wirtschaftlich nicht auf die Beine kommen kann. Das sind also seine Hauptsäulen der Macht. Und die machen es unmöglich, in Syrien Reformen einzuleiten. Denn jedes wirkliche Zugeständnis wäre sofort mit einem Zusammenbruch verbunden.
Aber er hat ja trotz allem Krieg überstanden. Womöglich auch Wirtschaftskrise wird er überstehen. Wer weiß das schon? Herr Steinberg, in den ersten ein, zwei Jahren des Aufstands, da schien es ja so, als würde die Freie Syrische Armee, die sich ja vor allem aus desertierten Soldaten, Offizieren rekrutierte, als würde die Assad kleinkriegen. Alle rechneten mit seinem Sturz. Die Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, wo Sie ja arbeiten, die bildete damals schon Exilsyrer für die Regierungsübernahme aus. Machten Sie womöglich die Rechnung damals ohne den Wirt, ohne Assad? Haben Sie ihn unterschätzt?
Nein, ich nicht. Ich war auch an diesem Projekt nicht beteiligt. Ich habe immer damit gerechnet, schon 2011, dass wir unter Umständen mit Assad sehr lange leben müssen. Es war sehr lange so, dass die Machtbasis des Regimes in den Städten lag und dass in diesen Städten die städtischen Mittelschichten und auch die Oberschicht große Sorgen hatten. Schon in den 90er Jahren vor den Leuten, die da vom Land kamen, Araber, Sunniten, sehr konservativ, teils islamistisch, und deshalb Assad unterstützt haben. Nicht, weil sie ihn geliebt haben, sondern ganz einfach, weil sie die Alternative gefürchtet haben. Und das hat seine Stärke ausgemacht. Und zweitens hatte er natürlich Verbündete, die bereit waren, sehr viel weiter zu gehen in ihrer Unterstützung, als das die USA, die Europäer oder auch die Türkei waren. Und das hat letzten Endes dann den Konflikt entschieden. Also einmal die Unterstützung von Teilen der syrischen Bevölkerung, vor allem in den großen Städten. Zweitens die Bereitschaft des Regimes mit relativ wenig Männern für das eigene Überleben zu kämpfen. Ganz einfach deshalb, weil die gefürchtet haben, dass die physische Präsenz der Alawiten beispielsweise im Lande zu Ende sein könnte, wenn denn die Opposition übernimmt. Und drittens dann die Bereitschaft der Russen und der Iraner, sehr weit zu gehen in ihrer Unterstützung. Das, glaube ich, war 2012, 2013 noch nicht abzusehen. Aber dass dieses Regime bereit ist, sehr weit zu gehen, sehr brutal Gewalt anzuwenden und dass diese relativ wenigen Soldaten bis zum letzten Atemzug kämpfen, das konnte man damals schon erkennen.
Herr Reuter, es gab und es gibt ja immer noch einen Teil der Syrer, Herr Steinberg hat es eben gesagt, die sagen lieber mit Assad als unter den Dschihadisten. Viele von ihnen leben in und um Damaskus. Inwieweit haben wir eigentlich diese andere Seite, die das Regime eben trotzdem unterstützt, nicht wahrhaben wollen, nicht wahrnehmen wollen?
Ich glaube nicht, dass wir sie nicht wahrhaben wollten, sondern das Problem war eher, wie man es vorher mit dem gesamten Land hatte. welchen Wert hat eine politische Aussage, die in absoluter Angst getroffen wird? Wenn man vorher einen Syrer gefragt hat, was hältst du von Assad, dann fror er kurz zusammen und sagte, nein, das ist ein guter Präsident. Und nur wenn man sich gut kannte, hieß es, was für eine Angst man hat, weil Leute schon in den Verwandte, vielleicht in den 80er Jahren verhaftet, festgenommen wurden und verschwunden sind. Welche Bedeutung das hat, wenn man sich nicht frei äußern kann, ja, macht es zu etwas, worauf man wenig Gewicht legen kann. Wäre Assad gestürzt worden, hätte es eine andere Regierung gegeben, die nicht von irgendwelchen Dschihadistengruppen geführt wird. Hätten viele von denen, die ja, Herr Präsident gesagt haben, wahrscheinlich am nächsten Tag gesagt, ja, Herr neuer Präsident. So wie in Libyen die loyalsten Unterstützer Gaddafis am Tag nach dem Sturz in Tripoli lauter kleine Revolutionsansticker trugen. Das ist nicht die entscheidende Größe gewesen. Ich glaube, wichtiger war, und das erlebte man, wenn man im Land war, wichtiger war dieser irrwitzige Zustrom von sehr, sehr gut koordinierten, zum Teil gut ausgebildeten, zum Teil nicht, Milizionären, die unter iranischem Kommando reinkamen. Das waren Hezbollah-Kämpfer aus dem Libanon, dann waren es Zehntausende Iraker, dann waren es Afghanen, die zum Teil zwangsrekrutiert wurden, unter Einwanderern in Iran oder direkt in Kabul angeworben wurden. Es war ein Sammelsurium ausländischer Kämpfer, plus ab 2015 dann der russischen Luftwaffe. Und das war einfach eine militärische Macht, gegen die man nur verlieren konnte.
Ich würde vielleicht noch ergänzen wollen, dass wir tatsächlich so viele Wahrnehmungen dieses Krieges haben, wie es wahrscheinlich Syrer gibt. Das müssen wir schon uns klar machen. Je nachdem, wo ich diesen Krieg erlebt habe, wer mir genützt hat, wer mir geschadet hat, von was ich profitiere. Es gibt Menschen, die profitieren von diesem Regime. Die sind natürlich auf Gedeih und Verderb mit diesem auch verbunden. Und das müssen wir anerkennen. Also ich denke, es gibt eine sehr große Gruppe von Syrern, die sagen würde, es ist furchtbar mit Assad, wir finden es schrecklich, wir sehen keine bessere Alternative, wir ziehen die Köpfe ein und versuchen hier nur zu überleben. Und von denen zu sagen, was sie sich wirklich wünschen oder die zu kategorisieren in Pro oder Contra, das funktioniert gar nicht. Die meisten Menschen wünschen sich tatsächlich ein Leben in Freiheit und Würde, was auch immer das nachher bedeutet. Das geht nicht mit Assad, das ging ja auch nicht mit irgendwelchen Dschihadisten, aber das war ja gar nicht das Projekt am Anfang. Nur jetzt zu sagen, die so und so viel Prozent sind dafür, die anderen dagegen, das ist viel zu einfach und das ist auch viel zu undifferenziert. Und insofern ist es schon wichtig, den Syrern in allen möglichen Regionen zuzuhören und sich dann klarzumachen, was kann die Person mir denn eigentlich wirklich erzählen, in welcher Situation befindet die sich.
Zumal ja die Angst vor den Dschihadisten eine authentische war. Ab 2013 haben die ja dann den moderaten säkularen Widerstand mehr oder weniger in die Ecke gedrängt und haben sich in die Frontlinie gestellt als Kämpfer gegen das Assad-Regime. Diese Angst war real, oder? Und sie war auch berechtigt.
Ja, selbstverständlich war diese Angst berechtigt. Man sieht das allerdings schon im Jahr 2012, wenn Sie sich anschauen, wer die Eroberung von Ost-Aleppo angeführt hat. Das war der größte Erfolg der Aufständischen insgesamt. Da haben wir es nicht nur mit Dschihadisten zu tun, sondern auch mit islamistischen Gruppen, die der Muslimbruderschaft nahestehen. Wir hatten es mit religiös eher indifferenten Gruppierungen der FSA zu tun. Aber ich denke, ab dem Moment war die Gefahr deutlich sichtbar. Und diese Gefahr war natürlich für viele Syrer sehr viel sichtbarer als für uns hier. Es gab in diesem Aufstand andere Gruppierungen, die sehr früh begonnen haben, islamistische Gruppierungen oder auch so ein bisschen konservativ-sunnitische Gruppierungen, die sehr früh begonnen haben, Gefangene zu malträtieren, Gefangene zu töten, nur weil sie Aleviten sind oder Drusen oder Christen. Aleviten waren es meist. Und das hat natürlich dazu beigetragen, diese Fronten zu verhärten. Und ich denke schon, dass man auch in der Draufschau einiges erkennen kann, selbst wenn man nur mit wenigen Menschen spricht. Es gibt die westlichen Viertel von Aleppo, in denen die Bevölkerung große Angst gehabt hat vor dem, was da in Ost-Aleppo entsteht. Und deswegen haben sie sich zumindest nicht mehr aktiv gegen das Regime gestellt. Man kann das Viertel für Viertel ablesen und man kann das in Homs, man kann es in Aleppo, man kann es in Damaskus. Deswegen ist das eine sehr valide Beobachtung, selbst wenn man nicht massenhaft mit den Leuten sprechen kann. Aber es gilt ja sowieso, dass wir in der Regel nur mit einer Seite des Konflikts sprechen können, egal wo wir dann sind in Syrien.
Ja, wobei bei Aleppo ist das Spannende, es war ja nicht nur eine religiöse Frage, sondern es war sehr stark auch eine soziale Frage. Wer da kam und Ost-Aleppo erobert hat, das waren im Wesentlichen aus den Dörfern, den Kleinstädten der Umgebung kommenden, die Arbeiter, die Tagelöhner, die vielleicht in Aleppo gearbeitet hatten. Und in West-Aleppo, da saßen die Reichen, da saßen die Besitzenden, da saßen die, die von dem bisherigen Status quo profitiert hatten. Insofern ging es nicht nur um Glauben, sondern es ging auch darum, wem gehört was in Zukunft.
Das ist das Grundprinzip dieses Konflikts. Wir haben es da zu tun mit einem Konflikt der arabisch-sunnitischen Landbevölkerung, die sich teilweise schon in den Städten in Damaskus und in Aleppo in den letzten Jahrzehnten angesiedelt hat. Und das ist die Grundlinie dieses Konflikts. Und auf der anderen Seite stehen die Mittelschichten, die Oberschichten. Und die Angst der Gegenseite, die haben wir meines Erachtens, was heißt wir, die haben einige hier unterschätzt, weil sie sie einfach in den Jahren zuvor nicht genau beobachtet haben.
Herr Reuter, ist dieser Krieg de facto für Sie zu Ende? Ist Syrien heute überhaupt noch im Krieg oder ist das, was wir jetzt haben, eine Art Friedhofsruhe über dem Land?
Es ist eine gewisse Ruhe der Angst über dem Land, weil die Kämpfe, die militärischen Kämpfe sind im Wesentlichen seit Februar 2020 zum Erliegen gekommen in Idlib oder am Rand von Idlib, hält wider Erwarten dieser von Russland und der Türkei ausgehandelte Waffenstillstand. Nur der Konflikt ist ja überhaupt nicht zu Ende. Es gibt überhaupt keine Beispiele, wo nationale Versöhnung, die nun mal von Damaskus, von den Herrschenden ausgehen müsste, praktiziert wird. Es gibt überhaupt kein Interesse daran, dass die Leute zurückkommen können und ein Maß an Rechtssicherheit haben. Denen werden ihre Grundstücke enteignet, ihre Häuser enteignet. Die haben schlicht Angst, zurückzukommen und werden auch nicht einmal zurückgelassen. Insofern ist der Konflikt überhaupt nicht zu Ende. Und die große Frage, die aber niemand beantworten kann, ist im Moment die Verelendung von allen Landesteilen, die so weit führt, dass selbst wehrpflichtige Soldaten aus Assads Armee in kleinen Zahlen nach Idlib oder ins Kurdengebiet geflohen sind in letzter Zeit, wo andere Leute wiederum selber nur fliehen wollen. Ob die Verelendung dazu führen wird, dass irgendwann sich doch Menschen erheben und sagen, es reicht, wir halten das einfach nicht mehr aus. Oder ob es funktionieren wird, dass Menschen, deren Hauptbeschäftigung der Hunger und das Überleben ihrer Kinder ist, ob die loyal und gehorsam bleiben, weil sie einfach an nichts anderes mehr denken, als wie überstehe ich die nächste Woche, wie überstehe ich den nächsten Monat.
Frau Hellberg, wir haben Hunger zusätzlich zu dieser Nachkriegskatastrophe, dazu noch Corona, keiner weiß, wie viele Menschen in Syrien infiziert sind. Der Präsident war es angeblich. Wir haben den totalen wirtschaftlichen Kollaps im Land. Derzeit müssen etwa 80% derjenigen, die in Syrien leben, mit etwa 1,60 € pro Tag auskommen. Wie überleben die Leute diesen Tag, morgen, übermorgen?
Die meisten Menschen in Syrien überleben dank westlicher humanitärer Hilfe. 80% der Nothilfe für Syrien kommt aus Europa. Deutschland und die USA sind die größten bilateralen Geber dieser humanitären Hilfe. Die wird von UN-Unterorganisationen in Damaskus verteilt an Nichtregierungsorganisationen, sogenannte, oder andere Institutionen, vor allem den arabischen, syrisch-arabischen Roten Halbmond, der das dann verteilt. Und das bedeutet, dass das Regime weitgehend bestimmt, wem geholfen wird und wo geholfen wird. Und das bedeutet, dass die humanitäre Hilfe vereinnahmt ist vom Regime und die UN sich dort in gewisser Weise auch 10 Jahre nach Beginn dieses Konfliktes vorführen lassen. Obwohl Assad die UN braucht und nicht die UN Assad brauchen. Faktisch heißt es eigentlich, dass die UN mit ihren Hilfszahlungen staatliche Fürsorge übernommen haben. Assad kann sich eigentlich an der Macht nur halten, weil eben mit diesen UN-Geldern Unterkünfte finanziert werden, Lebensmittelpakete finanziert werden, auch Gehälter werden bezahlt. Und das ist natürlich im Grunde ein Skandal, dass es noch immer nicht gelungen ist, diese humanitäre Hilfe zu entpolitisieren und nach humanitären Kriterien zu verteilen. Es gibt Fälle, wo deutsche Steuergelder an Organisationen ausgezahlt werden, die auf der Sanktionsliste Europas stehen. Das ist ein Skandal, denn diese Menschen und Organisationen stehen auf dieser Sanktionsliste, weil sie mit der Gewalt gegenüber Zivilisten entweder einverstanden sind oder Geld verdient haben. Etwa die sogenannte NGO der First Lady, Asma al-Assad, der Syria Trust, ein beliebter Partner bei der humanitären Versorgung der Menschen. Und da muss ich natürlich sagen, der erste Schritt wäre erstmal, die humanitäre Hilfe wieder so zu verteilen, dass es die Bedürftigsten erreicht und nicht die loyalsten Bevölkerungsteile. Das wäre ein wichtiger erster Schritt, bevor man überhaupt über Wiederaufbau redet. Denn das ist ja die nächste Forderung, insbesondere Russlands.
Lassen Sie uns noch bei der humanitären Hilfe bleiben. Es gibt eine Menge Organisationen, Caritas International in Deutschland, Diakonie, Katastrophenhilfe von der evangelischen Kirche, die sagen, wir kriegen einfach nichts mehr rein nach Syrien, weil die Bundesregierung jeden Kontakt mit dem Regime untersagt. Wäre dieser Kontakt nicht trotz allem nötig, um Hilfe ins Land reinzubringen? Herr Reuter, wie sehen Sie das?
Na, ich erlebe die seltsame Verwandlung dieses Krieges in eine Naturkatastrophe. Wenn man liest, was World Vision, Diakonie, Mercy Corps und was sie alle schreiben über 10 Jahre Syrien, dann liest es sich so, als ob es überhaupt keine Täter gäbe. Es ist die Rede von dem Konflikt, der so viele Opfer gefordert hat und den Umständen, der Krieg, der keinen Täter hat. Es ist so eine klassisch deutsche oder europäische Eigenschaft. Wir haben am liebsten mit Naturkatastrophen zu tun. Da kann man Gutes tun, da kann man helfen, ohne sich irgendwie anzulegen mit irgendjemandem.
Und das ist das Dilemma der Humanitären. Die wollen so unpolitisch wie möglich helfen. Und das.
Ja, aber es funktioniert. Es perpetuiert natürlich dann einen Konflikt. Man kann natürlich versuchen, weitaus noch mehr Hilfe in die Gebiete von Damaskus und so weiter zu schicken und es dann, wie es ja hinlänglich belegt ist, letztlich den Geheimdiensten, den Milizen zu überlassen. Wer wird da versorgt? Wer darf sich bereichern? Und wer bekommt noch etwas oder wer bekommt nichts? Nur dann finanziert man die Verursacher dieser Tragödie. Man beendet nicht die Tragödie, weil es ist eben kein Erdbeben und es müsste politischer Druck ausgeübt werden. Dann müsste man nicht für die nächsten 30 Jahre Menschen in Flüchtlingslagern bezahlen.
Das Auswärtige Amt und das Bundesentwicklungsministerium sagen, wir haben 2020 2,2 Milliarden Euro für die Syrienhilfe bereitgestellt. Wie kann man so eine Aussage nach dem, was Sie gerade erklärt haben, bewerten? Was kommt davon an? Wo kommt das an? Wie kriegt man das rein und wer kriegt's?
Das ist das schlechte Gewissen Europas, dass man mit Geld gerne sich ein bisschen weniger dramatisch machen möchte. Das ist genau das, was ich sage. Die Gelder Deutschlands und Europas landen bei der UN-Hilfe. Und es sind die UN-Unterorganisationen vor Ort, ob UNDP oder UNICEF oder verschiedene Unterorganisationen, die das dann verteilen. Und die kriegen eine Liste vom Regime, da stehen Organisationen drauf, mit denen man arbeiten darf. Und da gibt es Organisationen, bei denen das immer so ganz rund läuft, weil man ganz schnell Genehmigungen für alles bekommt. Und das sind natürlich beliebte Partner der UN. Es gibt auch eine gewisse personelle Nähe inzwischen dieser UN-Unterorganisation in Damaskus zum Regime, einfach weil die Leute vor Ort sind. Und das alles führt dazu, dass am Ende eben nicht die Bedarfspläne, die Neutralen umgesetzt werden, sondern dass eigentlich das Geld überwiesen wird, zum Beispiel zum Roten Halbmond und der macht damit, was er möchte. Und der Rote Halbmond ist auf Führungsebene eine Regimeinstitution, da gibt es ein Ministerium dafür.
Herr Reuter, reden wir noch kurz von der Provinz Idlib. Das ist sozusagen die letzte Enklave des Aufstandes in Nordsyrien, grenzt an die Türkei. Kommt da Hilfe rein? Es leben dort 4 Millionen Menschen. Sie werden dominiert von islamistischen Milizen, die sich dorthin zurückgezogen haben. Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es überhaupt Hilfe für die Menschen in dieser Region?
Es gibt sie. Sie kommt ausschließlich aus der Türkei über türkisch-syrische Grenzübergänge. Es kommt so gut wie nichts aus Damaskus. Und die sich abzeichnende Tragödie ist, dass Russland schon vor Monaten im Weltsicherheitsrat dafür gesorgt hat, dass nur noch ein einziger Grenzübergang im Norden geöffnet bleibt für UNO-Lieferungen. Und den wollen sie im Juli schließen, weil sie sagen, alles muss über Damaskus kommen. Nur die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass dann sehr, sehr wenig bis gar nichts mehr in Idlib ankommen wird. Und außer der UNO ist niemand von der Logistik imstande, das zu ersetzen. Abgesehen davon, dass dann das rechtliche Problem aufkommt, mit wem in Idlib soll das Auswärtige Amt, soll irgendein Ministerium dann Verträge abschließen, weil mit der ehemaligen Nusra-Front, den Radikalen, darf man nicht, wenn man es der UNO verbietet, über diesen Grenzübergang dort Hilfe zu leisten. Und wir reden über fast 2 Millionen Menschen in Zeltlagern. Die ganze Grenze ist ein weißer Streifen aus Zelten, die nach jedem Regenfall im Winter im Schlamm stehen. Ja, noch werden die Leute halbwegs versorgt, aber es ist eine absehbare Katastrophe, wenn dieser letzte Grenzübergang geschlossen wird. Und es ist letzten Endes an Russland, an Moskau zu entscheiden, ob der offen gehalten wird oder nicht.
Herr Steinberg, die Stiftung Wissenschaft und Politik berät die Bundesregierung. Was würden Sie raten, wenn man es besser machen will mit dieser Hilfe? Was könnte man tun, damit mehr ins Land reinkommt, eben auch nach Idlib?
Das politische Problem ist vollkommen klar. Wobei in der Regel auch in anderen Konflikten dann im Zweifelsfall für die humanitäre Hilfe entschieden wird, egal an wen die geht. Das ist oft nicht schön, aber alles andere würde auch unsere Regierungen überfordern. Und in Syrien haben wir nun das Problem in allen Landesteilen, dass wir es da mit problematischen staatlichen Institutionen oder problematischen Akteuren zu tun haben. Humanitäre Hilfe würde ich deshalb sagen, ja, auf jeden Fall. Ich würde die Grenze beim Wiederaufbau ziehen. Das wird ja jetzt auch schon diskutiert, ob denn nicht die Europäische Union, die Deutschen den Wiederaufbau unterstützen sollten. Da würde ich sagen, nein, das können wir getrost den Akteuren vor Ort überlassen, sprich der Türkei, die wir noch nicht genannt haben, Russland, Iran und dem, was vom syrischen Staat übrig ist. Allerdings habe ich den Eindruck, dass der politische Wind da schon etwas anders weht. Es besteht hier immer noch die Hoffnung in Europa, dass eine politische Lösung, wie immer die aussehen soll, möglich ist, dass vielleicht auch eine Verhaltensänderung möglich ist des Assad-Regimes und seiner Verbündeten. Das halte ich für eine Illusion. Ich würde trotzdem bei der humanitären Hilfe sagen, lassen wir die weiter bestehen.
Also kurz gesagt, im Endeffekt ist man zur humanitären Hilfe dazu verdammt, mit dem Regime zu kooperieren. Was den Wiederaufbau angeht, sollte man das besser lassen. Wäre das Ihre Empfehlung?
Ja, genau. Und auch bei der humanitären Hilfe würde ich immer einen Schwerpunkt darauf legen, wie das meines Erachtens auch getan wird, die Flüchtlinge in den Nachbarländern zu versorgen, Türkei, Libanon, Jordanien, gerade wenn die Probleme mit dem Assad-Regime zunehmen. Allerdings hat das eine Konsequenz. Man fordert damit in gewisser Weise die Syrer, noch mehr Syrer auf, ihr Heimatland zu verlassen.
Frau Hellberg, ist es derzeit womöglich noch zu früh, über den Wiederaufbau konkret zu reden, nachzudenken, ihn zu planen?
Nein, das ist nicht zu früh, da reden ja alle schon seit Jahren jetzt darüber. Die Zahl von 400 Milliarden US-Dollar steht im Raum, das soll das Ganze kosten. Es gibt ja Bestrebungen bestimmter Länder, das voranzutreiben. Also die Vereinigten Arabischen Emirate haben ja gerade darum gebeten, dass die USA doch bitte ihre Caesar-Sanktionen, ihren Caesar Act, so wie der heißt, mal überdenken könnten, der ja eben alle Unternehmen und Staaten mit Sanktionen bedroht, die in Syrien sich engagieren wollen. Also es gibt verschiedene Länder, es gibt jetzt Ägypten, die dafür plädieren auch, dass man Assad und das Regime und Syrien wieder in die Arabische Liga aufnimmt. Also der Wiederaufbau ist in aller Munde, das ist gar nichts Neues. Deswegen ist es so wichtig, dazu eine Haltung zu haben. Die Haltung der EU ist offiziell, solange es keinen glaubwürdigen politischen Übergang gibt, werden wir nicht Wiederaufbau finanzieren und auch nicht normalisieren unsere Beziehungen zum Regime. Damit ist die EU handlungsunfähig. Das wiederholt sie seit Jahren. Diesen glaubwürdigen Übergang wird es einfach nicht geben. Insofern würde ich das viel konkreter fassen. Ich habe es angedeutet. Erstmal die humanitäre Hilfe entpolitisieren, dem Einfluss des Regimes entziehen. Und wenn das gelingt, kann man überhaupt erst über Wiederaufbau sprechen. Ich möchte aber einen ganz wichtigen Punkt noch erwähnen, nämlich die humanitäre Hilfe, die eigentlich vor allem über syrische NGOs läuft. Denn dieser Konflikt hat eine erstaunlich professionelle NGO-Szene hervorgebracht über die Jahre. Und wir reden hier von Nichtregierungsorganisationen jeglicher Größe, die mit ihren Netzwerken vor Ort, insbesondere in Idlib, immer noch in der Lage sind zu helfen, einfach weil sie die Menschen vor Ort kennen, weil sie Kanäle dorthin haben. Und das sind die wichtigsten Partner der internationalen Geber, denn sie vermitteln diese großen Summen letztlich vor Ort in Projekte, wo sie dann den Menschen zugutekommen. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und da hat die EU gute Arbeit geleistet, weil sie von Anfang an diese Nichtregierungsorganisationen unterstützt haben.
Herr Reuter, will das Regime eigentlich den Wiederaufbau, wo dann ja auch der Westen mitmischen würde, wenn er denn bereit wäre, sich auf das, was Frau Hellberg jetzt vorgeschlagen hat, einzulassen? Gibt es von Seiten des Regimes so etwas wie die Bereitschaft zur nationalen Versöhnung und zum Wiederaufbau?
Na, das ist der irre Widerspruch, den wir seit Jahren jetzt erleben, dass Bashar al-Assad sich selbst hinstellt und sagt, okay, wir haben eine Generation unserer besten Krieger verloren, aber wir sind ja ein viel homogeneres Volk geworden. Er will, oder die Elite mit ihm, will die Macht behalten, aber ohne all diese Millionen Syrer, die nicht wirklich loyal waren, ohne all diese Syrer, die nicht die Untertanen sind, mit denen man weiterherrschen kann, was natürlich nicht funktionieren wird. Man kann nicht halbe Städte in Homs, in Aleppo dem Verfall überlassen. Man kann nicht die Leute alle draußen halten. Viele würden ja freiwillig zurückgehen, zum Beispiel aus dem Libanon, wo sie ein sehr, sehr frustrierendes, deprimierendes Dasein führen. Aber man lässt sie auch gar nicht zurück, weil man will sie nicht zurückhaben. Und diese Ursprungsdichotomie, die wir an den Wänden gesehen haben, Assad für immer oder wir brennen das Land nieder. Jetzt ist das Land niedergebrannt, Assad ist noch da. Aber man will gar nicht dahin kommen, dass die anderen wieder zurückkommen könnten, dass man die Macht teilt, weil man sie dann irgendwann verlieren würde. Das ist immer noch prägend für das Verhalten, das wir sehen, dass es eben keinerlei Spur von nationaler Versöhnung gibt, sondern man gern die Fläche hat, das Geld hat, aber möglichst ohne die Leute.
Hat er denn die Souveränität über die Fläche, über ganz Syrien?
Ja, über die zwei Drittel, solange die Russen da sind, solange die Iraner im Zweifelsfall bereit wären, wieder Milizionäre zur Hilfe zu schicken.
Aber er ist schwach.
Kein Zustand
auf Dauer. Er ist abhängig von Russland, von Iran, er ist abhängig von Milizenführern, von Kriegsherren, die sich auch nicht mehr unterordnen wollen, weil sie in diesem Krieg reich geworden sind. Die muss er alle bedienen, die muss er vor allem finanziell bedienen. Und wenn er das nicht kann, muss er ihnen irgendwelche Posten zuschanzen. Das kann auch mal ein Parlamentssitz sein. Aber letztlich herrscht Assad ja über ein Stück Land, das er selbst weitgehend zerstört hat, das er wirtschaftlich nicht aufbauen kann. Er hat den Krieg gewonnen, er kann den Frieden nicht gewinnen in dieser Situation.
Herr Steinberg,
ja,
Russland...
Er kann sich an der Macht halten. Entschuldigung, er kann sich an der Macht halten. Ich glaube, das sollten wir nicht unterschätzen. Im Iran haben wir das ja gesehen, wie ein Regime mit einigen hunderttausend Mann, die loyal sind, auch große Protestbewegungen niederschlagen kann und das ganze Land unter Kontrolle halten kann. Nun ist die Situation in Syrien noch schlimmer. Aber Assad hat gezeigt, dass er mit wenigen hunderttausend Mann in der Lage ist, mit der Unterstützung und mit viel Gewalt die Kontrolle zu bewahren. Und darum geht es ihm. Ich glaube nicht, dass eine Wirtschaftskrise ihn davon abhalten wird, seine 200.000 Mann weiter einzusetzen und die 20.000 bis 30.000 schiitischen Milizen sind auch da, die Russen sind da. Das kann also sehr, sehr lange so weitergehen.
Ja, aber es ist nicht seine Kontrolle. Dieser Krieg wurde und wird geführt von den Ausländern, nicht von den Syrern.
Nein, das stimmt nicht. Wir haben immer noch 100.000 Mann Armee. Wir haben 100.000 Mann syrische Milizionäre. Und wir hatten zu Hochzeiten 20.000 bis 30.000 Kämpfer, die von den iranischen Revolutionsgarden angeführt wurden. Natürlich haben die sehr viele Erfolge gefeiert. Aber das Gros der Truppen ist immer noch syrisch. Und die ausländische Unterstützung ist natürlich wichtig. Und ohne sie hätte er nicht überlebt. Aber es ist nicht so, dass die Iraner dort mit Zehntausenden jede Schlacht geführt hätten, sondern mit einigen tausend Mann, die ganz bestimmte Funktionen übernommen haben und die auch syrische Kräfte reorganisiert haben, neu auf die Beine gestellt haben. Und es wird in den nächsten Jahren interessant sein zu sehen, inwieweit sich einige dieser Milizkräfte aus der iranischen oder russischen Kontrolle lösen. Aber solange diese Staaten bereit sind zu helfen, mit einem relativ geringen Mittelaufwand, ist Assad auch in der Lage, jedes sicherheitspolitische Problem zu lösen.
Ich möchte in einem Punkt widersprechen, weil das klingt nach einer sehr schlagkräftigen syrischen Truppe. Und ich glaube, die Armee ist wirklich in keinem besonders guten Zustand. Der wirkliche Machterhalt Assads hängt an den Geheimdiensten, an diesen vielen kleinen Geheimdienstspitzeln, Mitarbeitern und an den Haftzentren, in denen die Leute gefoltert werden, systematisch gefoltert werden. Das ist das, was die Macht im Land gegenüber der Bevölkerung erhält und nicht die schlagkräftige Armee Assads, die tatsächlich ohne die russische Luftwaffe und ohne iranisch kontrollierte Milizionäre es nicht sehr weit gebracht hätte.
Also klar ist, wir wissen, dass er nach wie vor die Macht hat, aber nicht, wie mächtig er tatsächlich ist. Nun gibt es diesen neuen amerikanischen Syrienbeauftragten, Jeffrey Feltman, Da schlägt Folgendes vor: Der Westen bietet Assad schrittweise den Abbau der Sanktionen und im Gegenzug lässt das Regime humanitäre Organisationen ins Land, lässt sie ungehindert arbeiten, lässt Gefangene frei. Herr Reuters, ist das nicht schon ein Zeichen dafür, dass sich der Westen letztendlich dazu durchgerungen hat, wenn auch verbittert, mit diesem Regime zu kooperieren nach 10 Jahren Krieg?
Ja, wobei man wird sehen, wenn Gefangene freigelassen werden sollen, wie viele von denen überhaupt noch am Leben sind. Wie viele nur offiziell nicht tot gemeldet wurden, weil man deren Verwandten noch Geld abpressen kann. Wenn überhaupt kein Entgegenkommen von Seiten des Regimes zu bemerken ist, wenn die Leute nicht zurückkommen, was hat man davon, den Fortbestand dieser Diktatur zu finanzieren, wenn man das, was man eigentlich erreichen will, nämlich ein geeintes, friedliches und sich selbst tragendes Land wieder aufzubauen, wenn man das nicht erreicht?
Aber de facto hat doch der Westen dieses Ziel von Regimewechsel längst aufgegeben. Muss man sich, müssen Sie sich mit der bitteren Tatsache abfinden, dass es nicht nur da ist jetzt, sondern auch noch lange bleiben wird?
Ja, ich würde sagen ja, aber das ist doch auch schon der Stand seit 2014. Im Jahr 2014 haben die USA auf Terrorismusbekämpfung umgeschwenkt und seitdem ist die Hoffnung darauf, dass die Aufständischen in der Lage sein könnten, das Regime zu stürzen, geschwunden. Endgültig dann mit der Intervention der Russen und der Iraner 2015. Ich glaube, dass das wirklich vorbei ist. Selbst wenn die europäischen Staaten im Moment noch irgendwelche Bedingungen stellen, natürlich haben sie sich damit abgefunden. Das Einzige, was sich nun in den letzten Jahren geändert hat, ist, dass das Assad-Regime aufgrund der Wirtschaftskrise jetzt noch etwas schwächer geworden ist, sodass es so ein bisschen Hoffnung besteht, dass es vielleicht in sich zusammenfällt. Aber ich glaube, dass da die europäischen Regierungen auch eher die Machtmittel des Regimes sehen, um sich an der Macht zu halten. Man darf ja auch nicht vergessen, Assad hat so gut wie keinen Ausweg, wenn er denn gehen wollte.
Das ist richtig, was Herr Steinberg sagt. Es geht hier überhaupt nicht darum, dass irgendwelche Aufständische irgendetwas gewinnen können. Das ist ja völlig klar, dass Assad militärisch gesiegt hat, jetzt an der Macht bleibt. Das ist klar. Wir müssen langfristig denken in Syrien. Und das haben die Syrer ja längst begriffen. Diejenigen Syrer, die wirklich eine Vision hatten vor 10 Jahren, die wirklich für Freiheit und Demokratie sich engagiert haben, die sitzen ja längst woanders. Die sind in den Nachbarländern, die sind in Europa zum Teil und die sind aktiv. Und die sind zum Beispiel aktiv bei der Aufarbeitung von Kriegsverbrechen. Die machen eine sehr effektive Arbeit und bringen auch europäische Staaten dazu, Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufzuarbeiten. Das ist zum Beispiel ein sehr wichtiger Punkt. Da spielt nicht nur Deutschland eine Rolle mit dem aufsehenerregenden Prozess in Koblenz wegen systematischer Staatsfolter des Assad-Regimes. Einer der Angeklagten ist verurteilt, der andere steht noch weiter vor dem Gericht. Es gibt Anzeigen in Frankreich, in Schweden, in Österreich, in den Niederlanden. Das heißt, Europas Ermittler und Richter und Strafverfolger leisten einen ganz wichtigen Beitrag für Übergangsjustiz in Syrien. Und ohne eine Form der Aufarbeitung dieser Verbrechen der letzten 10 Jahre wird dieses Land nicht zur Ruhe kommen und es wird kein Aussöhnungsprozess einsetzen. Man wird sich nicht wieder vertragen und kein Gefühl von Gerechtigkeit haben.
Herr Reuter, hinter all dem steht ja letztendlich der Wunsch nach Gerechtigkeit für Syrien. Glauben Sie noch daran, nach all dem, was Sie erlebt haben in den letzten 10 Jahren im Land, im Kriegsgebiet?
Nein, ich glaube, funktionierende Staaten in dem Sinne, dass Leute sich nicht gegenseitig an die Gurgel gehen, auch wenn es Ungerechtigkeit gibt, funktionieren als ein Übereinkommen, als eine Art Deal. Auch eine Diktatur kann funktionieren, wenn die Leute sagen, okay, ich werde versorgt, ich kann im Privaten mein Leben leben, ich habe eine gewisse Rechtssicherheit, wenn jemand mich beklaut, ich kann existieren. Das war Syrien vor 2011, wo sich alle damit abgefunden hatten. Und dieses ist aber zerstört worden. Und ich sehe einfach, es zeichnet sich nichts ab, was funktionieren könnte, solange die Machtstruktur bleibt, wie sie ist. Und nachdem mit einer solchen Brutalität 400.000 und mehr Menschen umgebracht worden sind, sehe ich einfach nicht, wie die zusammenkommen können, wenn sich nichts ändert, wenn nicht eine rechtliche Aufarbeitung stattfindet, wenn aber vor allen Dingen auch eine Versöhnung stattfindet, dass Menschen das Gefühl haben, dass sie nicht Bürger zweiter, dritter, vierter Klasse sind, denen man nicht einmal das Eigentum an ihren eigenen Häusern und Grundstücken mehr zugesteht.
Der verdrängte Krieg, ist Syrien ein hoffnungsloser Fall? Herzlichen Dank an Christoph Reuter, er ist Spiegel-Korrespondent für den Nahen Osten, an Christine Hellberg, Syrien-Expertin und Journalistin und an Dr. Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Am Mikrofon war Martin Durm.